aber es geht natürlich auch immer psychotherapeutisch um den Leidensdruck, ja, des Spannungsfeldes, und das ist ein immenser Leidensdruck. Das ist, glaube ich, auch nochmal super wichtig zu betonen, dass es kaum psychische Situationen gibt, die so unaushaltbar sind, wie wenn der innere Kern sich unpassend anfühlt zu dem, wie die Welt in jeder kleinen Situation auf einen begegnet, und dass die Suizidalität sehr hoch ist, sehr, sehr viele andere psychische Erkrankungen oft noch oben drauf kommen, und das wirklich ja der Grund ist, warum viele auch sagen, man sollte auch schon jungen Menschen schon vor der Pubertät ermöglichen, Hormonblocker zu nehmen oder Geschlechts-OPs erlauben, sobald es eben geht, und nicht so wahnsinnig viele Hürden aufbauen, weil das so ein schwerer Leidensdruck ist.
Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der gesellschaftskritische und zwischenmenschliche Themen aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Dabei setzen wir unterschiedliche Brillen auf, von Psychotherapiepraxis über Coaching und Beratung bis hin zur Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling.
Hi Tina.
Hallo Katrin. So, zweiter Teil unserer Folge über Genderfragen, über Geschlechtsfragen, Geschlechtsidentitäten und was das mit uns alles so machen kann. Wir haben ja in der Folge den ganz wichtigen Bereich noch nicht beleuchtet, was mit uns Menschen passieren kann, und wenn so das körperliche, das biologische Geschlecht nicht mit dem gefühlten Geschlecht, mit der Geschlechtsidentität so übereinstimmt zum Beispiel, und was es noch so alles für verschiedene Erscheinungsformen so geben kann. Dann lass uns dem jetzt noch mal ein bisschen Raum geben.
Hört man's lullern, schlabbern, der Hund? Ja, also der Hund ist tatsächlich auch heute wieder dabei, wenn auch nur in einem Raum. Aber genau, ja, das Thema Gender oder sexuelle Identität und gerne auch Präferenz oder Anziehung finde ich auch ganz interessant. Das wird auch oft vermischt. Wir haben so eine Grafik, die wir ganz hilfreich finden. Die können wir auch gerne in den Shownotes verlinken und können uns ja mal so durch die verschiedenen Konzepte wuseln und versuchen auseinanderzunehmen, was hat es denn mit alledem auf sich. Gibt es einen Begriff, den ich mal versuchen könnte zu erläutern, Tina?
Ja, also ich sehe jetzt hier vor mir bei diesem süßen Bild The Genderbread Person, so ein bisschen in Anlehnung an Gingerbread Person, also würde man wahrscheinlich als wie so einen kleinen Lebkuchenmann oder so, ne, sehen. Und da gibt es dann, genau, also fängt das oben an, sieht man halt den Kopf mit dem Gehirn und da steht Identity. Und dann lass uns doch mal mit Geschlechtsidentität anfangen.
Also Geschlechtsidentität ist, was quasi von außen überhaupt nicht Sichtbares und was sehr Subjektives und auch was sehr Fundamentales. Also was meine ich mit fundamental? Das ist ein Gefühl, was oft schon sehr junge Kinder, also mit 3 oder 4, schon benennen können. Und das ist das Gefühl davon, ob ich mich eher männlich oder eher weiblich fühle oder nichts von beidem oder irgendwo dazwischen. Und ist inzwischen auch wirklich sehr gut belegt, dass Geschlechtsidentität und auch Geschlecht an sich eben nicht ja oder nein, männlich oder weiblich ist, sondern es ganz, ganz viele Zwischentöne gibt. Chromosomal, es gibt auch hormonelle Unterschiede. Also es gibt auch sehr viele Personen, wo man de facto nicht sagen kann, welches Geschlecht sie genau haben oder wo man anhand des Biologischen nicht sagen könnte, was denn nun das biologische Geschlecht ist. Und dann gibt es aber auch noch Menschen, die vielleicht rein biologisch ein eindeutiges Geschlecht hätten, von außen betrachtet oder hormonell betrachtet, aber ein fundamental anderes Kern-Selbstgefühl haben. Und das ist die Geschlechtsidentität.
Und genau von so einem Menschen habe ich einen ganz wunderbaren O-Ton bekommen, und zwar von Anton. Anton hat einen Online-Shop für Bücher so rund um das Thema Transsexualität oder auch nicht-binär sein. Ich werde das nochmal genauer in den Shownotes beschreiben. Und genau, der hat ein bisschen, oder nee, da sagt man ja nicht der. Nur weil jetzt Anton, das ist wahrscheinlich so der klassische Fehler. Katrin, hilf mir doch mal. Was ist denn die richtige Anrede? In Englischen würde man them oder they sagen. Was sage ich denn zu der nicht-binären Person?
Ja, ist leider keine leichte Antwort. Man würde eigentlich immer fragen. Also man würde fragen, Anton, wie ist denn dein Pronomen? Und es gibt 16, 17 verschiedene Möglichkeiten im Deutschen. Und das macht es nicht ganz so leicht. Es gibt auch die Möglichkeit, im Plural zu sprechen. Anton haben uns einen O-Ton hinterlassen. Das klingt aber natürlich im Deutschen immer schon ein bisschen gestelzt. Im Englischen kann man sagen, Anton has left, O-Ton. Aber im Deutschen, klar, man kann versuchen, das Pronomen wegzulassen. Also einfach, Anton hat uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Und wenn man es nicht weiß, fragen. Und übrigens so als Randnotiz, das ist der Hauptgrund, warum auch immer mehr binäre Personen, also die sich sehr wohl einem Geschlecht zugehörig fühlen, ihre Pronomen teilen in Signaturen oder auf LinkedIn, damit es normaler ist und nicht automatisch ein Outing, also dass man so dazulernen kann zum Vornamen.
Das war auf jeden Fall für mich auch der Grund, das zu tun. Also einfach aus so einem so Solidarität und den Raum dafür schaffen, dass das eben eine Frage sein darf, ohne dass ich jetzt selber genau wüsste, wie es an der Stelle richtig ist. Also Learning, immer nachfragen. Ich starte ihn mal.
Genau betrachtet ist es absurd, wie wichtig in unserer Gesellschaft die Geschlechterzuordnung ist. Das geht so weit, dass wir aufgrund der Stimme oder des Aussehens das Geschlecht unseres Gegenübers erraten, was natürlich oft schief geht. Als nicht-binärer Mensch werde ich immer falsch eingeordnet, da weder Mann noch Frau richtig ist. Dabei ist Geschlecht in den meisten Situationen völlig irrelevant. Oder sollte es sein, wie beim Einkauf von Brötchen oder dem Abschluss eines Handyvertrags.
Nicht so einfach in einer Welt, in der das Geschlecht und die geschlechtliche Zuordnung doch immer präsent ist.
Ja, und dabei sind es ja wirklich nur sehr, sehr wenige Situationen, wo das eigentlich relevant ist. Also was könnten Situationen sein, wenn man schwer straffällige Menschen beschreiben möchte und dann wirklich jedes Merkmal braucht, um es irgendwie vorstellbar zu machen bei einem Suchaufruf, dann kann das natürlich helfen zu sagen, eher weiblicher Körper oder hat Brüste oder sowas. Und wenn wir wenn wir jetzt irgendwie an medizinische Themen denken, also es gibt ja Krankheiten, die sind nur über die mütterliche Linie vererbbar und so weiter, dann ist das auch relevant. Aber ansonsten ist es ja wirklich völlig irrelevant. Also es ist zum Beispiel, wenn ich Kleidung kaufe, ja nicht wichtig, ob ich Mann oder Frau bin, also Geschlechtsidentität, sondern es ist ja wichtig, welche Art von Kleidung ich möchte. Und die müsste ja zwangsläufig auch gar nicht unbedingt Damenkleidung und Herrenkleidung heißen. Die könnte ja auch heißen, ich möchte ein Kleid kaufen oder ich möchte einen Hosenanzug kaufen oder eher einen Blazer. Aber es ist eben für uns offensichtlich durchgängig total relevant, um jemanden einschätzen zu können. Und diese Beispiele mit Bäcker oder Handyvertrag, da geht es ja um das Anredefeld, was man immer ausfüllen muss. Und es geht auch sicherlich darum, dass jemand sowas sagt wie, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr oder Frau oder wie denn eigentlich, oder der Kunde möchte, oder ist es die Kundin, also sorry. Dass man ganz oft in Situationen kommt, sich plötzlich auch über das Innerste mit wildfremden Personen austauschen zu müssen, weil so viel Geschlecht in unseren Sätzen eine Rolle spielt. Ne? Das war jetzt ja auch ein sehr gutes Beispiel, dass du den O-Ton gar nicht ohne das Pronomen gefühlt anmoderieren konntest. Das ist im Deutschen auch noch krasser als im Englischen. Das ist total relevant, weil zum Beispiel, wenn man jetzt mit dem Hund spazieren geht, dann kann man auch nicht einfach sagen, the dog benutzen, sondern dann ist es im Deutschen ganz schnell so, ja, der ist auch noch jung, oder? Oder ist es eine die? Und schon ist es, also ab Satz Nummer 1 ist das relevant. Jetzt wollte ich natürlich nicht Menschen mit Hunden vergleichen, aber das ist ein gutes Beispiel für unsere Sprache, wie super relevant das ist und wie sehr wir das Gefühl haben, wir können uns nicht ausdrücken, ohne das Geschlecht des anderen zu kennen.
Ja, und das, finde ich, passt ja zumindest auch, wenn man mit dem Blick in den Kinderwagen die erste oder zweite Frage spätestens dann ist, er oder sie. Wobei das ja auch gerade bei einem Säugling oder auch, ne, also bei Säuglingen schon mal gar nicht, aber auch sonst ja auch bei Kindern eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Also inwiefern, ja, sagt es etwas aus über das Kind, ne? Also wahrscheinlich doch recht wenig, aber das Schubladen haben, gibt uns irgendwo Orientierung und irgendwo Sicherheit. Und ja, zum Leidwesen von Menschen, die und von Situationen, wo wir dann da nicht reinpassen. Und ich finde das ganz toll, dass das auch nochmal einfach so ein Schritt jetzt hier gerade zurückgetreten wird und das gesamte System dieser Selbstverständlichkeit, mit der das Geschlecht so eine, ja, dem so eine große Bedeutung beigemessen wird, das nochmal so in Frage zu stellen, auf jeden Fall. Und dann als zweites macht es natürlich, und das habe ich auch dann gemerkt, ist es etwas, was wir neu lernen müssen dann, wenn das Alte da nicht mehr passt. Und ich glaube, da bin ich dann vielleicht so ein bisschen an der Stelle, sehr klar zu haben, dass das Alte nicht passt und dass was Neues hinkommt. Aber das ist, wie gesagt, so eine, wie eine Sprache ist, die dann noch im Lernprozess ist.
Und umso schwieriger ist es, dass es noch keine klare Antwort gibt, ne? Also dass selbst Menschen, die lernwillig sind, also jetzt so wie deine Frage eben, dass man die leider nicht so einfach beantworten kann. Und ich wünschte mir manchmal, alle Menschen, die sich unter er oder sie nicht so angesprochen fühlen, würden sich zusammentun und eine Entscheidung treffen, ob es denn nun Xia oder es oder sie oder es gibt also wirklich ganz, ganz viele verschiedene Vorschläge ist, aber natürlich ist es eben was wahnsinnig Individuelles, womit man sich in dieser überhaupt nicht auf einen zugeschnittenen Welt dann denn wenigstens einigermaßen wohlfühlt. Und so bleibt es, glaube ich, nur wie so oft auch, ist es wichtig, als Cis-Mensch und Cis heißt, das Glück zu haben, in dem Körper geboren worden zu sein, der zur eigenen Geschlechtsidentität passt, sich dem Privileg bewusst zu sein. Und dann entwickelt sich, glaube ich, auch so eine gewisse Bescheidenheit in Diskussionen und weniger Ärger, dass das Sprechen dann so kompliziert ist oder dass man nun ja gar nicht mehr weiß, was man noch sagen darf, wenn man sich das nochmal bewusst macht, ne? Dass es eben viele Dinge gibt, die einem gar nicht auffallen, die selbstverständlich funktionieren, wenn Geschlechtsidentität und Geburtsgeschlecht zusammenpassen. Im Englischen ist das Geburtsgeschlecht Sex, also das ist quasi das
Geschlecht.
Das sichtbare, also die Geschlechtsteile, aber auch das messbare Geschlecht, also ob X- und Y-Chromosomen oder X-Chromosome und auch so ein typisches hormonelles Set. Und dort gehört dann auch Intersexualität rein. Also wenn man wirklich rein medizinisch nicht sagen kann, ob männlich oder weiblich. Das ist also Geschlecht und nicht Gender. Also im Englischen Sex und im Deutschen würde man dann am ehesten Geschlecht sagen. Und das ist wirklich hochinteressant. Es gibt ja auch viele Debatten im Sport, ne? Dass dann Frauen, also intersexuelle Menschen, die eine weibliche Geschlechtsidentität haben, nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen können, weil irgendwann gesagt wird, aber die sind ja gar keine richtigen Frauen und würden jetzt auch nicht an den Männerwettkämpfen teilnehmen wollen, weil sie sich gar nicht als Mann identifizieren und ja auch medizinisch kein Mann sind, aber weil es dann ja immer um den Wettbewerbsvorteil geht. Genau, also das wäre der Unterschied zwischen Geschlechtsidentität und Geschlecht. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Begriffe. Kurz, aber ist der denn soweit klar oder würdest du sagen,
dass... Ja, ich würde dann gern kurz einhaken, wenn das okay ist, klar. Weil da ist dann die Abgrenzung vielleicht auch, also dann Geschlechtsidentität versus biologisches Geschlecht, wie jetzt zum Beispiel dann intersexuell, das irgendwie körperlich nicht klar einzuordnen ist, kannst du vielleicht direkt irgendwie weitermachen. Wir haben jetzt ja gerade den O-Ton von einer nicht-binären Person gehört.
Genau, und nicht binär bezieht sich darauf, also das sind einfach zwei getrennte Konstrukte. Also es ist sowohl denkbar, dass jemand intersexuell ist, also wo es medizinisch, äußerlich, hormonell, chromosomal nicht klar ist, trotzdem eine sehr klare Geschlechtsidentität hat und sagt, ich bin weiblich oder ich bin männlich. Was übrigens auch interessant ist, man weiß es bei der Geburt nicht. Und bei der Geburt war es früher sehr, sehr üblich, dass die Eltern entscheiden, welches Geschlecht sie dann zum Beispiel formen. Wenn Kinder zum Beispiel mit Penis und Eierstöcken auf die Welt kommen oder mit sehr, sehr großer Klitoris, dass man kaum sagen kann, ob männlich oder weiblich. Und von den Hormonen kann man es auch nicht sagen. Also es gibt Kinder, da sagen die ErstInnen, können wir leider nicht sagen. Oder was heißt leider? Ne? Können wir nicht sagen. Mhm. Sicherlich wird in den meisten Fällen leider gesagt. Und dann dürfen die Eltern entscheiden. Und es ist aber ein reines Glücksspiel. Also es ist ja eine 50-50-Sache am Ende. Oder sogar eine 40-20-Sache, weil es könnte ja auch noch eine nicht-binäre Geschlechtsidentität sein. Also auf jeden Fall lässt sich das nicht sagen. Also heißt, es kann sein, dass es medizinisch nicht klar ist, aber ich ein ganz, ganz klar eindeutiges Gefühl habe für ein Geschlecht in meiner Geschlechtsidentität. Also ich bin ganz eindeutig als Frau identifiziert und möchte weiblich angesprochen werden und erlebe mich als Frau. Ganz egal, wie mein Körper aussieht. Ne? Es kann also auch sein, dass mein Körper als intersexueller Mensch vielleicht sogar eher männlich aussieht, typisch eher männlich als weiblich. Und ich trotzdem ganz klar das Gefühl habe, ich bin weiblich. Und es kann aber auch andersrum sein. Es kann auch sein, dass medizinisch alles total eindeutig ist, dass Hormone, Chromosomen, Geschlechtsteil ganz eindeutig zum Beispiel männlich sind und ich aber ein ganz klares Gefühl habe dafür, dass ich aber eine Frau bin in meiner Geschlechtsidentität, in meinem Kern. Und dass das auch Kinder schon sagen können, dass sie aber ein Mädchen sind zum Beispiel.
Ja.
Sind also kann zusammenhängen, ne? Also kann beides gleichzeitig auftreten, ist auch nicht unwahrscheinlich, aber kann auch komplett getrennt voneinander sein.
Und das Ganze hat dann wieder noch gar nichts irgendwie zu sagen, was wir dann letztlich attraktiv finden. Ne?
Korrekt.
Also was dann irgendwie dann die sexuelle Orientierung, die, ich sag mal, was gesellschaftlich auf jeden Fall schon das Wissen darüber, dass es da unterschiedliche Varianten gibt jenseits von Heterosexualität, ich sag mal, etwas mehr schon in allen Teilen der Gesellschaft so angekommen ist. Ne? Also das ist quasi Homosexualität oder Bisexualität. Ich denke, das sind die Begriffe, die auf jeden Fall sehr gängig sind. Genau, aber erzähl doch mal, ja, bin ich denn als nicht-binäre Person, ist das dann auch flexibel sozusagen, zu wem ich mich hingezogen fühle?
Ja.
Oder bin ich, ja.
Es ist auch nochmal ein getrenntes Konstrukt. Also es, auch da gibt es viele Missverständnisse. Es denken viele, zum Beispiel, wenn jemand sich in der Transition von Mann zu Frau befindet,
also in der Umwandlungs-Veränderungsphase sozusagen?
Ja, auch interessant übrigens, das Wort Umwandlung wird auch eigentlich nicht mehr gerne benutzt. Also wenn ich eine Transfrau bin, also gefühlt weiblich, ne, mich als Frau fühle, als Transfrau und aber mit Penis geboren wurde, dann habe ich nicht das Gefühl, ich möchte mein Geschlecht umwandeln, sondern angleichen. Also deswegen wird dann oft das Wort Angleichung benutzt, weil Umwandeln so klingt, als könne man ein Geschlecht irgendwie umwandeln oder Geschlechtsidentität umwandeln. Egal, aber auf jeden Fall, wenn sich jemand in Transition befindet, also angenommen, jemand mit männlich gelesenem Körper oder Penis möchte das Geschlecht angleichen und unterzieht sich einer OP und möchte dann weiblich angesprochen werden, wenn das nicht schon vorher der Wunsch war, also vor der OP, viele starten ja auch mit dem sich anders kleiden oder anders angesprochen werden, schon vor der OP, dann ist oft die Frage, ach so, bist du aber dann auch noch lesbisch zusätzlich, ne? Weil irgendwie du so vorher hast du ja bestimmt auf Frauen gestanden oder andersrum, ändert sich das denn jetzt? Stehst du dann jetzt auf Männer? Das ist auch ein Konstrukt, was wirklich damit gar nichts zu tun hat. Es gibt also wirklich alle Varianten. Es gibt Transfrauen, die auf Frauen stehen. Es gibt Transfrauen, die auf Männer stehen. Und es gibt auch durchaus nicht wenige generell queere Paare. Und queer ist auch nochmal so ein Begriff, der, glaube ich, am weitesten das ganze bunte Spektrum zusammenfasst. Also da fallen, glaube ich, würde ich sagen, alle Begriffe drunter, die wir gerade so genannt haben, einfach, das ist eine Community, die sich sehr über diese Themen auszutauschen weiß, irgendeine Art von Erfahrung damit gesammelt hat oder sich zumindest ein bisschen untypisch ausdrückt in Sachen Geschlecht. Also vielleicht irgendwie Männer, die durchaus sich auch als Männer, also die mit Penis geboren wurden, sich als Mann wahrnehmen, heterosexuell sind, aber durchaus Glitzer gerne tragen und Leggings. Und das ist also der Geschlechtsausdruck, Gender Expression, damit vielleicht ein bisschen variieren. Also das ist die queere Community und ich würde sagen, es gibt durchaus auch schon oft Paare innerhalb der queeren Community, also es gibt durchaus Paare, wo beide transsexuell sind. Es gibt auch Menschen, die sich selber nicht der queeren Community zugehörig beschreiben würden, aber besonders angezogen sind von transsexuellen Menschen. Da gibt es ja auch durchaus so eine Vorliebe. Ne? Es gibt Menschen, die finden das total interessant und wollen unbedingt mal Sex mit einer transsexuellen Person haben. Wobei natürlich dann die Frage ist das wirklich eine, das ist dann eher keine sexuelle Orientierung. Das ist geht vielleicht so ein bisschen in Richtung Neugierde oder Fetisch oder ne, und das kann man vielleicht auch unangenehm finden als transsexuelle Person, wenn jemand da so, ja, das vielleicht auf der inneren Checkliste einmal abhaken möchte. Aber es gibt also alle Arten von Kombinationen. Ich kann intersexuell, nicht binär und bisexuell sein. Ich kann intersexuell, binär und heterosexuell sein. Wobei wahrscheinlich jetzt, wo ich gerade drüber spreche, heterosexuell, wenn man intersexuell ist, gar nicht so einfach ist. Da müsste man nachfragen, auf wen stehst du denn dann, ne? Weil heterosexuell heißt ja auf das andere Geschlecht.
Genau, ich wollte nur ganz, also wenn das okay ist, nochmal sagen, dass ich das sehr schön fand, dass du gesagt hast, dass ja, dass man dann von Angleichung spricht. Denn Angleichung bedeutet ja eben auch, dass etwas, was eben im Prinzip zu weit auseinander lag, wieder näher zusammengebracht wird. Und somit, also in dem Wort Angleichung wird ja die Geschlechtsidentität quasi so als ins Zentrum gestellt, ne? Und der Körper, der gleicht sich an, im Gegensatz dazu, wie das vielleicht früher gesehen wurde, dass die biologische Gegebenheit sozusagen der entscheidende Faktor sein muss und dann die das Empfinden und die gefühlte Zugehörigkeit, ja, muss ich dem unterordnen. Und wenn das in Ordnung ist, können wir ja auch gleich nochmal ein bisschen darüber sprechen, was das eben auch so für den psychotherapeutischen Blickwinkel dann bedeuten kann, so in Bezug auf Diagnosen und so. Aber vielleicht reden wir jetzt auch erst nochmal weiter über die verschiedenen Begrifflichkeiten. Genau, homosexuell, also lesbisch, schwul, nicht binär. Ist man denn dann, wenn man jetzt sozusagen sein Geschlecht angleicht, verändert sich dann etwas an der sexuellen Orientierung?
Nein, die sexuelle Orientierung ist ja auch was man oft auch schon sehr früh spürt und die verändert sich in der Regel nicht. Es kann aber durchaus sein, dass durch den eigenen Transitionsprozess, in dem sich auseinandersetzen mit Geschlecht und Geschlechtsrollen und Geschlechtsteilen und dass vielleicht auch der Blickwinkel so ein bisschen breiter wird und man vielleicht ein bisschen experimentierfreudiger wird. Also ich erlebe die queere Community als, und queer heißt jetzt so das ganze breite Spektrum, über das wir gerade reden, einfach Menschen, die an irgendeiner Stelle mit den typischen Geschlechtsrollen oder der Art, wie auf wie man zu stehen hat oder wie man sich zu kleiden hat, anecken. Und die erlebe ich als generell so ein bisschen offener für anderes und ausprobierlustiger. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in so einem Transitionsprozess dann auch irgendwann nicht mehr ganz so wichtig ist, ob jetzt die andere Seite irgendwie vielleicht noch einen Penis hat, aber sagt, ich bin eine Frau und aber auch da gibt es sicherlich eben Unterschiede. Also ich glaube, man kann als transsexuelle Person trotzdem sehr, sehr stark heterosexuelle empfinden oder homosexuell, also sich auf ein Geschlecht einschießen. Oder man erlebt auch das so ein bisschen fluider und ist und eher bisexueller und sagt so, ist dann eigentlich auch egal. Ich verliebe mich in Menschen.
Und ich finde, an der Stelle wird es dann auch wieder klarer, dass diese einfachen Schubladen einfach dann auch zu kurz greifen, weil dann zum Beispiel jemand, der dann, ja, also eine weibliche Geschlechtsidentität hat, vielleicht noch in einem männlichen oder einem Körper mit männlichen Geschlechtsteilen und dann das aber vielleicht aber auch auf dem Weg einer Angleichung und dann verliebt in eine Person, die ja auch vielleicht da nicht so einer klaren, nicht unbedingt irgendwie in Schubladen zugeordnet werden kann, dann greift das auch einfach so zu kurz, ne? Also dann geht es wahrscheinlich letztlich dann auch eher, oder wird da dann eher deutlicher, dass man sich halt eher in die Person, also ne, Menschen und die Persönlichkeit oder den Charakter dann eher verliebt, weil die Schubladen einfach gar nicht mehr dann so klar und so eindeutig sind.
Ja, und solche Partnerschaften brauchen auch sehr, sehr viel Kommunikation über Themen, die vielleicht in anderen Partnerschaften gar nicht angesprochen werden. Also natürlich fängt es damit an, wie möchtest du angesprochen werden, also welches Pronomen, das war jetzt ja eben ein gutes Beispiel, aber vielleicht auch, wie erlebst du Sexualität und wie erlebst du deinen Körper? Und es gibt zum Beispiel transsexuelle Frauen, die ihren Penis noch haben, aber sich ganz furchtbar vor dem Penis ekeln und den auch nicht möchten, dass der angefasst wird und deswegen zum Beispiel die Unterhose anlassen möchten. Oder der darf angefasst werden, aber eher, wie man vielleicht ein weibliches Geschlecht anfassen würde, aber auf jeden Fall nicht, um damit zu penetrieren oder den irgendwie in die Hand zu nehmen. Das heißt, da braucht es auch viel reflektierte Kommunikation und ehrliche Kommunikation und Kommunikation über Dinge, die gar nicht so einfach sind.
Und letztlich ist das ja auch nicht unbedingt etwas anderes als das, was wir auch schon in der im ersten Teil der Folge 9 besprochen haben, dass eben solche starren Rollen und Erwartungen eher dann die Verbindung eher erschweren und das wirklich erstmal sich öffnen und nachfragen, wie das für den anderen ist, jenseits von solchen Stereotypen, Bildern oder engen Schubladen einfach so der Weg zur Nähe und Verständnis ist. Und dann ist das, sag mal, in heterosexuellen oder ja eigentlich in allen, also das ist ja nicht nur in heterosexuellen, das ist ja in allen zwischenmenschlichen Beziehungen dann wichtig. Vielleicht kann die Hürde in dem Moment, wo die Berührungspunkte oder die Sprache noch nicht so richtig gelernt ist, da vielleicht als etwas höher empfunden werden. Aber eigentlich ist es letztlich ja auch gar nicht schlimm, denke ich mal, ne? Wenn quasi dann nicht das richtige Vokabular zur Hand ist, solange es irgendwie mit einer offenen und angenehm neugierigen Haltung sozusagen dem begegnet wird. Ne? Was wünschst du dir? Wie ist das für dich? Wie ist es richtig so?
Absolut. Also ich glaube, dass das aus meiner Sicht, also auch als Psychotherapeutin habe ich das so erlebt, einer der großen Vorteile ist der queeren Community, neben auch ganz, ganz viel erfahrenem Leid aufgrund von Diskriminierung. Aber ein großer Vorteil ist, glaube ich, wenn man sich einmal in der Community aufhält, dass es sehr, sehr viele Räume schafft, sich selber zu positionieren, auszuprobieren, ganz wenig vorgegebene Schubladen und eigentlich alles möglich ist. Und es kann auch einfach sein, als heterosexueller Cis-Mann, der auf Frauen steht, trotzdem Leggings und Glitzer zu tragen, ohne dass, also das nennt man dann Gender Expression im Englischen, also den, was ist das denn im Deutschen?
Geschlechterrolle. Also wie man sich nach außen, ja, das ist die Geschlechterrolle dann, genau, würde ich sagen. Also wie man mit nach außen präsentiert.
Genau. Mhm. Und es eröffnet so andere Räume. Es ist eh ein anderes Miteinander sprechen, mehr auch nochmal nachfragen. Das ist, glaube ich, eines der großen Vorteile. Ein Problem mit dem Nachfragen ist aber sicherlich, dass schnell sehr intime Fragen von Menschen gestellt werden, die das eigentlich nichts angeht. Also dass zum Beispiel homosexuelle Paare gefragt werden, also beispielsweise lesbische Frauen, wie sie das denn nun machen beim Sex genau, oder homosexuelle Männer, wer denn nun die Frau sei und damit dann auch gemeint, das wäre denn, ne, wer denn wen penetriert, und das sind natürlich Fragen, die und das wird sehr, sehr häufig einfach so nebenbei gefragt, ne, was Fragen sind, die man niemanden anderen, den man gerade kennenlernt, einfach mal fragen würde, wer denn wen in welche Körperöffnung penetriert. Und das ist sicherlich so das Problem mit dem offenen Nachfragen. Also ich glaube, vorsichtig nachfragen und interessiert nachfragen ist sicherlich besser als Fehler machen, aber ja, das muss man, glaube ich, sich noch mal ein bisschen immer mal bewusst machen, dass man über das Intimleben nachfragt.
Aber ich finde, in dieser Art von Frage, die du gerade beschrieben hast, da ist ja so ein bisschen inhärent, als wäre das ja das andere und das Seltsame und das, was quasi deswegen aufgrund dieser Kuriosität sozusagen erlaubt, da solche Fragen zu stellen. In dem Moment, wo das Bewusstsein irgendwie da wäre, dass natürlich genauso, wie ich das vielleicht bei mir selber nicht gerne möchte, dass ich mit jedem über intime Details irgendwie meiner Beziehung spreche, dass der andere natürlich auch nicht möchte und damit dann auch eher, also die Haltung des, wir sind natürlich alle gleich in unserem Menschsein, ne, und in unseren Grenzen und dass es vielleicht dann auch so ein bisschen auf diese Haltung ankommt. Und dann würde es ja auch nicht bedeuten, ich darf neugierig sein, ich darf hier jede indiskrete Frage stellen, sondern aber ich darf vielleicht nachfragen, ob das was in Ordnung ist zu fragen oder was Angenehmes oder nicht und da, ne, so ein bisschen im Kontakt irgendwie.
Absolut.
Genau. Ich finde darin, also in dieser Haltung ganz, ich finde es sehr schön, dass du das nochmal so betonst, dass dann auch in dieser Szene sozusagen da auch so ein bisschen eine andere Haltung vermittelt wird. Ich wollte ja auch noch so kurz darauf eingehen, was das so, also ich sag mal so im psychotherapeutischen Kontext irgendwie auch, was einem da so bei Diagnosen begegnet und inwiefern das zeitgemäß ist oder nicht. Da gibt es unter der, lass mich nicht lügen, F64, also zugehörig im ICD-10, also dem Klassifizierungssystem für psychische Störungen, zugehörig zu Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, und das finde ich da an der Stelle nochmal wichtig, dass da Störungen der Geschlechtsidentität benannt sind, ne? Und dann unter anderem Transsexualität oder auch Transvestismus und so weiter. Und das vermittelt dann ja auch, oder das geht ja auch von einer Denke aus, dass im Prinzip das Empfinden, ne, dass die Identitätswahrnehmung sozusagen gestört ist und dass das Maß der Dinge eher dann die biologische Identität ist. Sehe ich das richtig?
Ja, also die bisherige Klassifikation klingt eher so, als hätte jemand eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung oder Wahrnehmungsstörung in sich selber. Und da kannst du ja sicherlich mehr zu sagen, ja, wie sich das als Diagnose weiterentwickeln wird. Vielleicht nur kurz vorneweg gesagt, dass es irgendeine Art von Diagnose braucht, ist aber trotzdem wichtig. Es gibt natürlich auch viele, die wünschen sich, dass es gar keine Diagnose mehr ist, so wie Homosexualität keine Diagnose mehr ist, seit den 80ern, glaube ich. Aber dann würde die Krankenkasse die Geschlechtsangleichungs-OPs nicht zahlen. Dann würde das unter Beauty-OP fallen und freiwillig. Also irgendeine Art von Diagnose braucht es in unserem aktuellen System, damit die Kasse das übernimmt.
Ja, man müsste es natürlich dann eher als körperliches Problem wahrnehmen. Beziehungsweise, was es dann geben soll, also in den Veränderungen, in diesen Diagnosen, die es halt in Bezug auf Transsexualität geben soll, wenn ich das richtig verstanden habe, wäre dann eher, dass die Geschlechtsdysphorie quasi in dem Zusammenhang eher eine Bedeutung bekommt. Und das würde bedeuten, dass mit dem Zustand diesem Spannungsfeld nicht stimmig ist oder nicht deckungsgleich ist, der biologische Körper mit Geschlechtsidentität, dass diese Spannung halt eben zu einer Dysphorie, also zu einer Beeinträchtigung im seelischen Wohlbefinden führt. Und dann würde es ja nicht bedeuten, in dem, wie es da bisher quasi benannt wird, wird ja eher so suggeriert, dass du transsexuell bist, ist im Prinzip ein Fehler und man kann das irgendwie wegtherapieren und dann bist du wieder heterosexuell oder so. Und das ist natürlich Quatsch. Aber dass quasi die in einem, also nicht ein Cis-Mensch, also nicht in dem Körper geboren zu sein, der zu der Geschlechtsidentität passt und es nicht angleichen zu können, kann natürlich schon seelisches Leid nach sich ziehen.
Ja, total. Wobei, genau, also du hast gerade gesagt, dass man durch Therapie nicht wieder heterosexuell wird. Das war so ein klassisches Beispiel für das sich darin vertun, dass man darin nicht wieder, dass man nicht cis wird in seiner Geschlechtsidentität, meinst du wahrscheinlich?
Sorry, ne? Natürlich. Genau. Ah, ja, stimmt. Ja, jetzt habe ich es. Genau. Genau. Dass man nicht wieder cis wird in seiner.
Genau, aber es ist ja gar nicht schlimm. Also du hast gesagt, dass, wie es im Moment im Diagnosemanual steht, ebenso klingt, als sei die Transsexualität an sich die psychische Erkrankung und als sei das das Problem und das müsse weg, so wie eine Depression irgendwie man versucht wegzumachen. Und dass es in Zukunft eher in den Vordergrund gestellt wird, dass das Leiden unter diesem nicht zusammenpassen, unter dem, was so ein was so eine wahnsinnige innere Spannung verursacht. Wobei ich eben auch da finde, da könnte man denken, es geht dann in der Therapie nur darum, diesen mit dem Spannungszustand zu leben, ne, oder das irgendwie aushalten zu lernen. Aber ich glaube, ja, die Therapie der Zukunft wird sicherlich leichter ermöglichen, an die medizinische Versorgung zu kommen, also die chirurgische, an die Angleichung. Aber es geht natürlich auch immer psychotherapeutisch um den Leidensdruck, ja, des Spannungsfeldes. Und das ist ein immenser Leidensdruck. Das ist, glaube ich, auch nochmal super wichtig zu betonen, dass es kaum psychische Situationen gibt, die so unaushaltbar sind, wie wenn der innere Kern sich unpassend anfühlt zu dem, wie die Welt in jeder kleinen Situation auf einen begegnet und dass die Suizidalität sehr hoch ist, sehr, sehr viele andere psychische Erkrankungen oft noch oben drauf kommen und das wirklich ja der Grund ist, warum viele auch sagen, man sollte auch schon Jugendlichen schon vor, also jungen Menschen schon vor der Pubertät ermöglichen, Hormonblocker zu nehmen oder Geschlechts-OPs erlauben, sobald es eben geht und nicht so wahnsinnig viele Hürden aufbauen, weil das so ein schwerer Leidensdruck ist. Ja, weil viele Dinge auch nicht mehr rückgängig machbar sind, rückgängig zu machen sind. Also beispielsweise, wenn man einmal durch den Stimmbruch war und einen Adamsapfel hat und so weiter und so fort, das sind Dinge, die, die lassen sich auch durch Hormone nicht verändern. Also Transfrauen kommen in den Stimmbruch, wenn sie Hormone nehmen, Transmänner, genau, also Transmänner kommen in den Stimmbruch, wenn sie Hormone nehmen und Transfrauen kriegen zwar eine höhere Stimme, aber die bleibt immer, man wird sie immer eher als männlich lesen und die müssen dann Logotherapie machen und richtig Sprechtraining, um sich das abzugewöhnen und den Adamsapfel so nach innen zu ziehen.
Ich habe letztens mal eine ganz berührende Dokumentation über einen jungen Menschen gesehen. Und das war ein in einem weiblichen Körper geborenes, weiblichen Körper geborener Junge, der aber sich dann als es dann an dem Punkt war, wo auch die Kasse und auch alle, ne, geoutet und so weiter zugestimmt hat, sich dann doch entschieden hat, diese Hormonbehandlung nun doch nicht durchführen zu wollen und auch nicht die Geschlechtsangleichung machen zu wollen und dadurch dann aber auch in einen riesigen inneren Konflikt kam, weil so eine große Angst bestand, dass dadurch sozusagen Menschen, die das vielleicht anzweifeln, jetzt dadurch quasi sozusagen so eine Art, also dass in deren Horn geblasen wird oder dass das irgendwie da mehr Rückenwind erfährt. Und das war eine riesige Sorge, dann illoyal der Community gegenüber zu sein. Und das war eine, wie er sagte, eine so extrem individuelle und persönliche Entscheidung, diesen körperlichen Veränderungsweg oder Angleichungsweg nicht zu beschreiten, was aber nicht eben das überhaupt nicht wegnimmt, all das, was du jetzt gerade so gesagt hast. Und ich finde, das zeigt einfach auch nochmal, dass das einfach viel Sensibilität und Toleranz und Verständnis und Offenheit bedarf und vor allem auch noch viel mehr Aufklärung, weil es einfach nicht, ah ja, dann ist das immer so oder ah ja, dann ist das immer so und das viel Potenzial sehr tief zu leiden sonst bereithält. Und wenn wir da als Gesellschaft irgendwie so ein bisschen was verändern können, also wenn es eh schon, ne, von der Grund Ausgangssituation keine leichte Situation ist, ist dann die Stigmatisierung oder die Verständnislosigkeit oder das Unsensible, was dann noch so oben drauf kommt, macht es dann mit Sicherheit erst recht unerträglich.
Ja, es ist für Angehörige auch eine super schwierige Situation, also auch für Eltern, die vielleicht auch mit dem Thema jetzt nicht so aufgewachsen sind und die ihr Kind großgezogen haben auf eine bestimmte Art und Weise, ne? Das ist unser Martin und ein Junge und die Welt ist ja auch, macht einen ja auch glauben, dass das alles super wichtig ist, dass man dann ja auch Jungskleidung hat und den blauen Babyshower, die blaue Babyshower-Party und sonst wie. Aber ich glaube, wichtig ist wirklich zu wissen für alle Menschen, die sich darüber aufregen oder Unverständnis haben oder sagen, man weiß ja nicht mehr, wie man es heute dann nennt, ne, wie man es heute richtig sagen soll, ist, das sind alles nur sehr, 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 sehr kleine Wehwehchen im Vergleich dazu, wo jemand durch muss, der nicht auf der privilegierten Seite sitzt. Fast alles ist sehr, sehr kompliziert, was dann sonst so selbstverständlich oder oft selbstverständlich ist. Also beispielsweise das Thema Kinder kriegen. Nicht, dass für jedes heterosexuelle Cis-Paar irgendwie Kinder kriegen von sich, also einfach ist oder immer gleich funktioniert oder überhaupt funktioniert. Aber so die Frage, möchte ich vor meiner Geschlechtsangleichung mein Sperma einfrieren lassen? Ja, aber dann, also wenn ich das mache, dann bin ich aber trotzdem biologisch der Vater und werde nie irgendwo als die Mutter stehen. Oder behalte ich vielleicht meine Gebärmutter, weil ich dann in der Lage bin, auch biologisch Mutter zu werden, möchte ich aber dann auch Mutter sein. Ne? Und dann habe ich vielleicht schon einen Bart und habe keine Brüste mehr und bin dann schwanger. Also es gibt ja gibt auch inzwischen viele tolle Blogs von Transmännern, die schwanger werden und dann die Geburt so aufzeichnen, um auch das zu enttabuisieren, oder Männer, die Perioden haben. Genau. Aber es ist eben sehr, sehr komplex, und mein Appell wäre da wirklich, nicht zurückzuschrecken vor den Mühen, die das vielleicht kommunikativ bedeutet. Und man merkt ja, dass selbst wir, wo wir jetzt damit mehr Übung haben, sicherlich als viele andere auch durchaus mal uns vertun oder nochmal sortieren müssen. Und das ist auch absolut okay. Das ist, wie gesagt, nur eine Kleinigkeit im Vergleich dazu, was andere auf sich nehmen müssen in ihrer Situation.
Ja, ich fand es auf jeden Fall auch jetzt heute wieder total interessant und für mich lehrreich, und merke einfach, obwohl ich mich natürlich vielleicht schon mehr mit dem Thema beschäftige oder das zumindest ein bisschen mehr auf dem Schirm habe, als jetzt, ich sage jetzt einfach mal, ohne da irgendwie jemanden auch wiederum in eine Schublade stecken zu wollen, aber die Generation meiner Eltern, die vielleicht ein bisschen eher ländlich leben. Und trotzdem ist mein Blickwinkel da ja auch noch nicht so weit und differenziert, um die Komplexität wirklich so auf dem Schirm zu haben. Ich finde das eigentlich auch ein schönes Schlusswort so von dir. Und
ja, ich habe gerade gedacht, alle unsere Themen sind ja irgendwie gefühlt so, dass wir immer noch mal eine Stunde einsteigen könnten. Ich habe gerade gedacht, wenn wir das jetzt so als Lexikon sehen, es gibt, glaube ich, noch wahnsinnig viele Begriffe, die wir gar nicht erwähnt haben. Weiß nicht, mir sind gerade noch so zwei eingefallen, die ich vielleicht noch kurz erwähnen könnte, aber ich glaube, dann würde ich auch einen Punkt machen. Mhm. Also nämlich die Abkürzung, die vielleicht ja viele kennen, die LGBTQAI+ Community. Da haben wir jetzt alle Begriffe genannt, also Lesbian, Gay, Bisexuell, aber A haben wir noch nicht genannt, Asexuell, also asexuell, Menschen, die generell keine Freude an Sex empfinden oder keine Libido oder einfach sagen, ich möchte einfach so mit jemandem zusammen sein, ich habe aber nicht das Bedürfnis, da irgendwie sexuell aktiv zu sein. Und das Plus hinten dran steht einfach für die, glaube ich, für die Offenheit der Community, dass vielleicht auch diese vielen Buchstaben nicht alles abdecken. Und dann hast du noch kurz vorhin die Travestie erwähnt, ne? Mhm. Und das ist auch noch mal was anderes. Also ist auch nicht das Gleiche. Also man kann cis-männlich, heterosexuell, also nicht intersexuell, also cis-männlich, heterosexuell sein und trotzdem das spannend finden, in Frauenkleidung auf der Bühne zu stehen und oder daraus Freude zu ziehen. Und das heißt nicht automatisch, dass man deswegen auch schwul ist zum Beispiel. Auch das ist nochmal was Eigenes. Das bezieht sich eher so auf das Ausleben, das zeitweise Ausleben der anderen Geschlechtsrolle. Und es kann sein, weil man vielleicht auch vielleicht nicht binär seine Geschlechtsidentität erlebt, aber es kann auch fast so ein bisschen wie so ein Hobby sein oder irgendwas, was einem einfach Spaß bereitet. Genau, das sind so die beiden Begriffe, die mir noch eingefallen sind. Aber ja, die große bunte Welt der queeren Community haben wir jetzt sicherlich auch nur gestriffen. Und auch da, wie immer, wir freuen uns über Feedback und Ideen und weiterführende Kommentare oder auch O-Töne an hallo@deepshittalks.de. Und wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann noch zu Folge 9.3.
Ja. Genau. Und alle, die sich weiter irgendwie mit dem Thema noch auseinandersetzen wollen, bei Anton von transfabel.de gibt es den Webshop Bücher und auch Kunst zum Thema jenseits des Zweiergeschlechtersystems. Von daher, da kann man auf jeden Fall sich auch noch weiter schlau machen.
Super, klingt spannend. Ja, also es lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Wir verlinken alles, was wir so erwähnen, in den Shownotes. Die finden sich in der Folgenbeschreibung in der Regel, wenn man auf mehr erfahren und runterklickt. Und da könnt ihr gerne reinschauen und ansonsten auch gerne einfach uns schreiben, wenn ihr noch Informationen braucht.
Wunderbar. Dann war's das für heute.
Danke fürs Zuhören. Danke, Tina.
Jo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich noch den O-Ton von Max, nicht binär und trans. Und wir beschließen mit Gedanken zu Geschlechter und Akzeptanz.
Hallo, mein Name ist Max und im Deutschen, wenn möglich, benutze ich keine Pronomen, wenn es unbedingt sein muss, auch männliche Pronomen. Aber leider ist der deutsche Sprachgebrauch für Alternativen, die irgendwie zwischen den Geschlechtern liegen, nicht ausgelegt. Das ist leider ein großes Problem. Und ich meine, grundsätzlich, was Geschlechterrollen angeht, finde ich, dass die Leute grundsätzlich einfach mal ein bisschen entspannter sein können. Wer gerne Mann sein möchte, darf gerne Mann sein. Wer gerne Frau sein möchte, darf gerne Frau sein. Egal, ob als solches geboren oder nicht. Ich wünsche mir aber eben auch, dass ich einfach auch als Person, die weder Mann noch Frau ist, irgendwo auch meinen Platz finde und dass ich auch als solches akzeptiert werde. Denn ich nehme ja schließlich niemandem irgendetwas weg. Und das dürfte sich meiner Meinung nach, wie gesagt, einfach ändern. Und einfach ein bisschen mehr Akzeptanz für uns alle und das würde auf jeden Fall viel helfen.
So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal. Mhm.